Wunderbar, das hat sich sehr stark angehört. Prima. Ihr Lieben, heute Morgen möchte ich mit uns über ein sehr interessantes Thema nachdenken. Und zwar, ich möchte mit euch darüber nachdenken, was Gott im Besonderen für sich beansprucht. So, die Frage lautet, was gehört Gott? Und wir denken, na Mensch, was ist das für eine Frage? Wir haben gerade Lieder gesungen, die darüber sprechen. Wir haben Bibelvers, den Eingangsbibelvers zitiert, wo ganz genau gesagt wird, dass Gott alles gehört. So, die Antwort auf diese Frage, was gehört Gott, ist sehr, sehr einfach. Alles gehört Gott. Aber interessanterweise haben wir in der Heiligen Schrift Passagen, Aussagen Gottes, wo Gott selbst auf bestimmte Dinge hinweist und sagt, das gehört mir. Und genau diese Passagen will ich mit euch gemeinsam heute Morgen studieren. Und ich versuche das einmal zu erklären, wie wir das zu verstehen haben. Nehmen wir zum Beispiel unseren Haushalt, meinen Haushalt, ja, von meiner Frau und mir den Haushalt. Alles gehört, also alles, was in dem Haushalt ist, das Haus, das gehört uns. Die Fenster des Hauses gehören uns, der Kühlschrank, der drin steht, gehört uns, die Lampen gehören uns, das Geschirr gehört uns. Alles, was in unserem Haushalt ist, gehört eigentlich uns, so viel ich weiß. Und die Kinder, die mit uns noch leben, die können diese Dinge gebrauchen, aber wenn sie einmal ausziehen, sie können das nicht mitnehmen. Sie können die Lampen nicht mitnehmen, die können die Fenster nicht mitnehmen, auch den Kühlschrank können sie nicht mitnehmen, weil das uns gehört. Ja? So. Und dann gibt es noch Dinge in unserem Haushalt, die ich extra für mich in Anspruch nehme und sage, da geht keiner dran. Das gehört mir. Es ist zwar in meinem Haushalt, aber es gehört nur mir. Und ich mag nicht, wenn die Kinder dran gehen. Da ist zum Beispiel mein Portemonnaie. Ja, ich will nicht, dass die da dran gehen. Das sind die Birkenschuhe, ja, die ich trage. Ich möchte nicht, dass meine Kinder das tragen. Das sind meine Schuhe. Da sind noch manche anderen Dinge. Ich habe ein Messgerät, ja, mit dem ich unser Auto reparieren kann. Und ich lasse da keinen dran. Weil das mir gehört, sollen die Kinder, besonders unsere Söhne, sollen die nicht dran gehen. Deshalb verstecke ich es. Ja, so. So, und in einer ähnlichen Weise müssen wir das verstehen, was wir heute uns gemeinsam anschauen werden. Ja, die Welt gehört Gott, alles gehört Gott, aber es gibt bestimmte Dinge, wo Gott ganz genau sagt, auch in seinem Wort, das gehört mir, damit wir es richtig verstehen. Und die erste Stelle, die ich mit uns lesen will, auf die ich uns aufmerksam machen will, ist aus Sprüche 8, Vers 14. Sprüche 8, Vers 14. Ich lese zunächst einmal die Luther-Übersetzung und dann die Elberfelder, die wieder einmal genauer ist. Die Luther-Übersetzung sagt, mein ist beides. So, Gott sagt, mein, es gehört mir, ist beides. Rat und Tat, ich habe Verstand und Macht. Hört einmal die Elberfelder. Es wird gesagt, mein ist Rat und Einsicht. Ich bin der Verstand, nicht ich habe. Ich bin. Das ist ein Unterschied. Mein ist die Stärke. So, was beansprucht Gott für sich besonders, wenn wir diesen Vers lesen? Wir sagen, ja, ist einfach. Rat und Einsicht. Ja? So, warum beansprucht Gott für sich genau das? Weil er Verstand ist. Und das meint, er ist allwissend, er ist allweise und deshalb hat er Rat oder gehört ihm Rat und Einsicht. So, was soll dem Leser deutlich werden? Nun, wir sagen im Deutschen sehr richtig, guter Rat ist teuer. Kennt ihr das auch? Guter Rat ist teuer. Ein Schweizer Politologe mit dem Namen Gerhard Koch sagte mehr dazu. Er sagte, guter Rat ist nicht teuer. Guter Rat ist sehr teuer. Ja? Warum sagen wir das so? ihr Lieben, weil das die Wahrheit ist. Wir kommen oft in solche Situationen unseres Lebens hinein, wo man gerne anstatt eine billige Antwort oder eine billige Floskel zu hören, gerne eine solide Unterweisung, einen soliden Rat hätte. Und ich kann mich besonders an eine Situation in meinem Leben erinnern, wo mir das so ging. Wir haben den Ruf der Gnadenbaptistengemeinde bekommen, damals vor schon 27 Jahren. Wir haben den Ruf bekommen, nach Kelowna zu kommen, um hier in der Gemeinde zu dienen. So, da die Arbeitsstelle hatten wir schon, ja, und wir haben auch gedacht, wir haben alle möglichen richtigen Papiere ausgefüllt und sollte eigentlich kein Problem sein, nach Kanada reinzukommen. Und so haben wir in diesem Verständnis, haben wir alle Möbel, entschuldigt mich bitte, verschenkt, weitergegeben. Wir haben die Wohnung aufgelöst. Wir haben das Auto fast verkauft. Wir saßen praktisch auf den Koffern bereit zur Abreise. Und dann sind wir nach Bonn gefahren. Damals war Bonn noch die Hauptstadt Deutschlands. Und sind da zur kanadischen Botschaft hingegangen und ihnen das erklärt und haben gesagt, wir würden gerne ein Aufenthaltsvisum haben. Die haben sich das angehört, haben sich die Papiere angeschaut und sagen, wir geben euch kein Visa. Und in diesem Moment war es, als würde man, hätte man uns praktisch den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, wir haben schon alles weggegeben, alles verkauft, Wohnung aufgelöst. Wie gesagt, wir saßen wortwörtlich auf den Koffern und nun wird uns gesagt, no, ihr könnt nicht einreisen. Das war eine Situation, da war ein guter Rat teuer, was machen wir jetzt? Und dann sagte die Dame in der Botschaft, sie sagte aber, sie können einfach einreisen und dann im Flughafen, also bei den Behörden dort, nach einem Visa, Arbeitsvisa fragen. Und das war ein teurer Rat, den wir gerade brauchten. Und wir wussten das nicht, dass sowas möglich ist. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir. Und so sind wir nach Kanada geflogen, eigentlich ohne diese Sicherheit zu haben. Okay, bleiben wir nur 3 Monate, weil uns kein Visa gegeben wird? Oder wie wird das sein? Wir sind im Flughafen angekommen, zu der Behörde hingegangen und die waren so freundlich. Und die haben uns gefragt, für wie lange wollt ihr denn das Visum haben? Halbes Jahr, ein Jahr? Wir haben gesagt, was ist die längste Periode, die wir haben können für ein Visum? Wir sagten 2 Jahre. Ja, das nehmen wir, 2 Jahre. Kein Problem. Ja, so interessant. So, in dieser Situation meines Lebens war ein guter Rat teuer. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist diese Realität. Ja, in unserem Leben stehen wir oft vor sehr wichtigen Entscheidungen. Ja. Was soll ich als meinen Beruf wählen, zum Beispiel? Ja, wer sollen meine Freunde sein? Wer wird mein Lebenspartner? Wie gehe ich mit Finanzen um? Wie soll ich mein Leben gestalten? Und im Leben haben wir sehr viele solche Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und die Frage ist immer, wo gehen wir hin mit diesen Lebensfragen? Wo holen wir Rat? Bei anderen Menschen ist nicht schlecht, aber schlussendlich ist es besser, wenn wir wohin gehen? Zu Gott. Ja? Gott als der Schöpfer dieser Welt, Gott als derjenige, der uns geschaffen hat, weiß doch alles. Der weiß doch am besten, wie wir funktionieren. Und deshalb hat er auch den allerbesten Rat. Er ist allwissend. Er sagt uns ganz genau, wie wir zum Beispiel die Eltern behandeln sollen. Ehre Vater und Mutter. Ja? Ein sehr guter Rat, eigentlich ein Gesetz. Er sagt uns, wie wir mit Geld umgehen sollen. Wir brauchen nur die Sprüche zu lesen, dann wissen wir schon. Und nicht nur das, auch die Evangelien sprechen sehr oft über das Geld. Gott sagt ganz genau, wie wir einen Lebenspartner wählen. Ja, und wie wir ihm wohlgefällig leben können. Wo sagt er uns das? Na klar, in seinem Wort, in der Bibel. Und das ist es, warum wir immer wieder zur Bibel, zu der Bibel zurückkommen, die Bibel aufschlagen und gerade in unseren Lebensfragen und Fragen, wie soll ich mich entscheiden? Und sehr oft finden wir die Antwort ganz genau in seinem Wort. Mein sind Rat und Einsicht, sagt Gott. Ja, und wir als Menschen tun gut dran, das zu wissen und uns an den Rat Gottes zu halten. Die zweite Bibelstelle, die davon spricht, was Gott denn für sich im Besonderen beansprucht, ja, finden wir in 5. Mose 32. 5. Mose 32, Vers 35. Gott sagt, die Rache ist mein. Die Rache ist mein. Ich will vergelten. Und so weiter und so weiter. Ja. Und dann wird diese Realität, diese Wahrheit noch einmal bestätigt in Römer 12, Vers 19, wo gesagt wird, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Ich denke, wir alle in unserem Leben haben das schon erfahren, dass man uns schlecht behandelt hat, dass wir verleumdet worden sind, dass man uns ungerechterweise beschuldigt hat. Und wenn das Unrecht dann geschieht, ja, kommt in einem so ein unangenehmes Empfinden hoch. Ja, und man möchte, was immer gerade zur Hand ist, nehmen und demjenigen, der uns verleumdet, eins so richtig über den Schädel hauen. Ich rede hier von mir, aber nicht unbedingt von euch. Ja? Hoffentlich habt ihr andere Gedanken. Aber nein, jemand ist ehrlich. So, man möchte Rache üben. Ja, das ist irgendwie natürlich. Ja? Und wir denken, dass wenn wir es tun, dann fühlen wir uns besser oder dann ist die Gerechtigkeit wieder hergestellt. Was immer. Ja, wenn der Übeltäter bestraft wird, wenigstens soll er auch ein bisschen leiden. Im Deutschen heißt es nicht umsonst, Rache ist süß. Kennt ihr das? Rache ist süß. Ich weiß nicht, das ist nicht wahr. Ja? Aber eins meiner Lieblingsbücher, das ich in Russisch gelesen habe, in Deutsch gelesen habe, in Englisch gelesen habe, ist das Buch Graf von Monte Cristo. Kennt ihr das Buch? Graf von Monte Cristo? Ich liebe das Buch. Ja, deshalb habe ich das mindestens dreimal gelesen, wenn nicht sogar viermal. Das ist eine faszinierende Geschichte. Alexandre Dumas ist wirklich ein hervorragender Erzähler. Und er erzählt eine Geschichte von einem Mann, jungen Mann, dem richtig übel mitgespielt worden ist. Und dann geht das meiste des Buches darum, wie dieser junge Mann, der da zum Reichtum kommt, sich rächt. Ja? Und das gefällt mir. Oh, ja, die Bösen werden bestraft und wie er sich das alles ausdenkt. Ah, ja, das ist die Welt. Ja, das ist, wie die Welt denkt, das ist, wie die Welt fühlt. Aber diese menschliche Emotion und Neigung, ja, ich kann das sehr, sehr gut sehen, dass die Menschen eben diese Neigung haben. Die Welt sagt, get even oder räch dich. Das ist nur richtig so, räche dich. Was sagt Gott dazu? Was sagt Gott? Ja, er sagt ganz deutlich in seinem Wort, die Rache ist mein. Ich will vergelten. Ja, das heißt, Gott sagt, die Rache gehört eigentlich mir und nicht dir. Und genau bei Gott sollen wir deshalb auch die Rache lassen. So schwer es manchmal auch fällt. Und die Frage ist, warum? Warum sollen wir das tun? Ist ganz einfach. In einem anderen deutschen Sprichwort heißt es, die eine Rache gebiert die andere. Eine Rache gebiert die andere. So, dann will er sich auch rächen. Und so geht es weiter und weiter. Es ist wie ein Kreislauf, ja, der nie aufhört. Eine gewisse Österreicherin mit dem Namen Bertha Sophia Freifrau von Sutter. Was ein Name, ja. Ich würde meine Tochter nie so nennen. Bertha Sophia Freifrau von Sutter. Naja, wie auch immer. Sie sagte Folgendes. Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecke mit Tinte, Ölflecken mit Öl abzuwaschen. Nur das Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden. Das funktioniert nicht. Sehr gut. So, wir lassen als Menschen Gottes, wissen wir genau, wo wir die Rache lassen. Ja? Sie gehört Gott und nicht in unser Leben. Wozu werden wir als Kinder Gottes herausgefordert im Neuen Testament? Wozu werden wir herausgefordert? Immer wieder. Zur Vergebung. Zur Vergebung. Sehr interessant. Das ist, was Gott für sich beansprucht. Die Rache. Und in dem Sinne müssen wir das folgend einordnen. Wir gehören zu Gott. Uns ist ein Unrecht widerfahren. Gott weiß darum. Und er wird dafür sorgen, dass das Unrecht ja wieder zurechtkommt. Er wird dafür sorgen, die Rache ist sein. So lassen wir es bei Gott. Die dritte Bibelstelle in Bezug zu dem, was Gott für sich beansprucht, ist auch eine sehr interessante. Und die finden wir in Haggai. Haggai 2, Vers 8. Wir lesen in diesem Vers folgendes. Haggai 2, Vers 8. Gott sagt, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, sagt der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber, mein ist das Gold, sagt der Herr Zebaoth. Ich kann mich erinnern, das ist schon einige Jahre her, vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, aber da war auf unseren Verkehrsbussen, sag mal, die Busse, die hier in der Stadt rumfahren, hinten auf dem Bus eine Werbung gewesen und genau dieser Vers wurde zitiert, aber es war eine Werbung für einen lokalen Edelmetallhändler, das heißt einer, der Gold kauft und wieder verkauft. So, und jedes Mal, wenn ich hinter einem Bus gefahren bin und dann diesen Vers gelesen habe, habe ich mir gedacht, das macht keinen Sinn. Was ist jetzt? Ist dieser Edelmetallhändler Gott, dass wir zu ihm das Gold bringen sollen? Oder ist er ein Diener Gottes, der nun für Gott diese Dinge einsammelt und dann es weitergibt zum Bau des Reiches Gottes? Macht einfach keinen Sinn. So, was bedeutet aber, dass eben Gott Silber und Gold für sich beansprucht, ja. Wir verstehen das sehr gut, denke ich, und besonders wenn wir den Zusammenhang des Textes uns einmal vergegenwärtigen, dann werden wir auch wissen, wie das gemeint ist. Der Zusammenhang ist der folgende. Die Israeliten oder das Volk Israel, Teil des Volkes, ist aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen. Und sie kam eigentlich zurück mit dem Verständnis, wir werden den Tempel bauen. Und die haben sich gefragt, wie soll das gehen? Ja? Wir haben kaum genug Ressourcen, um uns selber zu versorgen. Wie sollen wir nun noch Gold und Silber finden, um den Tempel zu bauen? Ist doch unmöglich. Wie soll das funktionieren? Und in diese Situation hinein, der Verzweiflung, der Entmutigung, sagt Gott seinem Volk, mir gehört das eigentlich nicht, euch. So, alle Ressourcen, alle Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ob es Silber oder Gold ist oder Wertpapiere, was weiß ich, ob wir viel davon haben oder wenig davon haben, das gehört Gott. Wir sind Verwalter des Ganzen, aller dieser Ressourcen. Erstens muss unser Verständnis als Kinder Gottes zum Geld ein ganz anderes sein, ja, als das eines natürlichen Menschen, das verstehen wir auch. Und zum anderen dürfen wir uns nicht gefangen nehmen von dem Reichtum, und das verstehen wir auch. Wir können ja ruhig Wohlstand haben, wir können ja ruhig manche Dinge besitzen, aber es darf uns nicht besitzen, und das verstehen wir auch. Ja, wir können es besitzen als Verwalter, aber es darf uns nicht besitzen, es darf nicht unser Herr sein. Und zweitens sollen wir dann natürlich auch unsere Verpflichtung als Menschen Gottes erkennen und dieser Verpflichtung nachkommen, das Reich Gottes zu unterstützen. Ob wir reich sind oder nicht so reich sind, einfach so, wie wir können. Und es ist interessant, es ist wirklich interessant, dass wir in dem Wort Gottes diese besondere Betonung haben, die Gott selber eigentlich ausspricht. Gott sagt, mein ist Silber und Gold. Er weiß anscheinend, er wusste damals schon und er weiß auch heute, dass die Menschen, dass wir als Menschen so unsere Problemchen damit haben werden. Ja, es ist ja nicht umsonst, dass Jesus in seinem Lehren sehr viel über Geld spricht. Stellt euch vor, von den 38 Gleichnissen, die Jesus erzählt, die für uns festgehalten sind, in den Evangelien, von den 38 sprechen 16 übers Geld, fast die Hälfte. Das ist allerhand. Und ein Bibellehrer hat herausgefunden, dass in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, jeder 10. Vers direkt das Thema des Geldes anspricht. 288 Verse sprechen direkt über das Thema des Geldes. So, es ist ein sehr bedeutendes Thema in den Evangelien und immer wieder werden wir herausgefordert von dem Wort Gottes, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wie wir eben mit dem Geld umgehen. Es kann sehr leicht passieren, dass der Mammon zu unserem Herrn wird, sonst würde uns der Herr nicht warnen. Ja? Und wenn wir einst hineinkommt in den Himmel, diese Worte aus dem Mund unseres Herrn hören wollen, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wenn wir diese Worte des Lobes aus dem Munde unseres Herrn hören wollen, dann müssen wir in der Zeitlichkeit schon treu sein mit unseren Finanzen. So, wie wir mit unseren Finanzen umgehen, zeigt einfach ganz genau, wo unsere Heimat ist. Wir kommen zu dem nächsten Vers in der Schrift, der genau eben zu diesem Thema spricht, was Gott denn besonders für sich beansprucht. Ich lese uns aus 2. Mose 19, Vers 5. 2. Mose 19, Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinem Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderer Eigentum sein. Und dann sagt Gott Folgendes, denn die ganze Erde gehört mir. Denn die ganze Erde gehört mir. Und hier geht es um den Grund und Boden als solches. Und das, was wir verstehen das, wir kennen diese Aussagen sehr, sehr gut, wir können diese Aussage sehr gut einordnen und wir verstehen, wenn Gott Grund und Boden gehört, wenn Gott die Erde gehört, er kann es doch geben, wem er will. Einen bestimmten Teil der Erde kann er geben, wem er will. Und heute schreien ja sehr viele Menschen, heute demonstrieren ja sehr viele Menschen dafür, dass Israel eigentlich das Land nicht gehört, sondern die Palästinenser dort leben sollen. Und was weiß ich nicht alles. Ja? Wenn wir die Heilige Schrift kennen, ja, und genau diese Wahrheit erkennen, dass eigentlich Gott die Erde gehört und er die Vollmacht hat, bestimmte Teile dieser Erde wem immer zu geben, dann verstehen wir, dass Gott Israel eigentlich den Juden gegeben hat. Ja? Wir haben kein Problem, das zu erkennen, zu verstehen, dass das Land Israel von Gott den Nachkommen Abrahams und Isaaks gegeben worden ist und nicht den Nachkommen Abrahams durch Ishmael, den Arabern. Und das ist es mit den Palästinensern. Jeder denkt, das ist ein selbstständiges Volk, ist es nicht. Das sind Araber. Ja, die Palästinenser sind Araber. Und wenn die Menschen das verstehen würden, dann würde eins der größten Probleme der Gegenwartsgeschichte sehr schnell gelöst werden. Das wird nicht passieren. Und das ist auch, was das Wort uns sagt. So, Gott sagt, denn die ganze Erde gehört mir. Interessant, dass er das nicht nur einmal, sondern mehrere Male betonen muss. Ja, anscheinend ist das etwas, was der Mensch schwer lernt. Ja, dass Gott eigentlich die Erde gehört, dass ihm Silber und Gold gehören und so weiter und so weiter. Ich möchte noch einen Vers betonen aus Matthäus 28, Vers 18. Hier spricht Jesus. Und Jesus sagt Folgendes. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ja, so Gott, der Vater, dem die ganze Erde gehört, übergibt die volle Autorität für die Erde, für den Himmel, Jesus Christus. Und gegenwärtig ist diese, also in der Gegenwart, ist diese Autorität eine solche, die wir im Glauben wahrnehmen. Ja, wir sagen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der König, im Glauben. Eines Tages wird diese Autorität unseres Königs und Herrn Jesus Christus sichtbar sein. Ja, in dem tausendjährigen Reich. So, wir leben noch im Glauben, nicht im Schauen, aber bald wird das so sein, dass wir im Schauen leben werden. Und das ist unser Gebet. Ja, Herr Jesus, komme bald, Maranatha. Die fünfte Stelle in der Heiligen Schrift, die ich uns heute zitieren will, ist Haus Hesekiel. Hesekiel 18, Vers 4. Muss man gerade gucken. Gott sagt, siehe, alle Seelen gehören mir. Alle Seelen gehören mir. Und Seele in diesem Vers, genauso wie an vielen anderen Stellen oder wahrscheinlich allen Stellen im Alten Testament, so viel mir bewusst ist, spricht von dem physischen Leben. Ja? In anderen Worten können wir sagen oder übersetzen, Gott sagt, alles Leben gehört mir. Und diese Aussage bedeutet also nicht automatisch, dass jeder Mensch zu Gott kommt nach dem Tod. Das verstehen wir. Ja, hier ist die Rede von dem natürlichen, physischen Leben und nicht von dem neuen Leben, das man nach der Wiedergeburt hat. Das gehört Gott sowieso, aber in einer ganz anderen Qualität, in einer ganz anderen Weise. Aber hier sprechen wir zunächst einmal darüber, dass Gott sagt, alles Leben gehört mir. Und auch das ist doch vielsagend für uns, wenn wir das uns vergegenwärtigen, was das bedeutet. Dass mein Leben, dass euer Leben Gott gehört. Das heißt, wir haben nicht das Recht, unser Leben zu nehmen. Ja? Selbstmord zu begehen. Das Leben zu geben, das Leben zu nehmen, ist das Vorrecht Gottes, nicht unser. Und das müssen wir ganz klar erkennen. Und hier sind besonders zwei Dinge, auf die ich uns aufmerksam machen möchte. Ja? Oh, wir verstehen auf der einen Seite schon sehr gut, dass zum Beispiel die menschliche Autorität, die Regierung, das Recht hat von Gott, das Recht von Gott bekommen hat, zum Beispiel ein Leben zu nehmen. Die Schrift sagt in Römer, ja, von der menschlichen Autorität, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Ja, was macht man denn mit dem Schwert? Gehe ich und kitzel jemand damit? Nein, ich kämme damit auch meine Haare nicht. Das Schwert ist dazu da, um zu beschützen oder auch zu töten. So, ihr Lieben, von der Heiligen Schrift ist es sehr einfach eigentlich, die Todesstrafe biblisch zu untermauern. Ja? Aber grundsätzlich sollte eine Person, ein Mensch nicht über das Leben entscheiden, ob er es nehmen kann oder nehmen sollte. Ja? Und hier sind zwei aktuelle Themen unserer Tage, die ich besonders ansprechen möchte. Genau in diesem Blickwinkel, dass Gott das ganze Leben eigentlich hat oder dass es ihm gehört. Und da ist einmal der medizinisch unterstützte Suizid oder Selbstmord. In Kanada nennt man das MAID, habt ihr davon schon mal gehört? Medical Assistance in Dying. Ja, Menschen wird es angeboten, von unserer Regierung sich umbringen zu lassen und die bezahlen dafür. So, hast du Zahnschmerzen? Die kommen zu dir. Hey, willst du sterben? Wir helfen dir. Ich übertreibe natürlich, aber man hört ja allerhand Stories, ja, von Leuten. Es ist schrecklich. So, wenn Gott sagt, alles Leben gehört mir, mein Leben, euer Leben, Darf ich nicht kommen und sagen, oh, ich kann damit machen, was ich will. Und jetzt habe ich das und das und dies und jenes. Also ich habe so viele Probleme. Ja, es lohnt sich nicht zu leben. Und dann begehe ich Selbstmord. Das geht nicht. Das ist nicht richtig. Die andere Angelegenheit, aktuelle Angelegenheit auch, ist die Abtreibung. Wenn alles Leben Gott gehört, dann ist Abtreibung nichts anderes als Mord. Und deshalb versucht man ja, das den Menschen einzupläuen oder einzureden, dass das ungeborene Baby eigentlich noch keine Person ist, ja, sondern nur ein Klumpen von Zellen im Bauch der Mutter. Stellt euch mal vor, was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch wird uns da erzählt, wird den Menschen dabei gebracht, heute, wo man all diese Erkenntnisse darüber hat, ja, und in den Bauch der Mutter hineinschauen kann, was da passiert. Wie kann so ein Blödsinn noch weitergegeben werden? Es ist haarsträubend. Und hören wir einmal das Wort Gottes. 1. Mose 4, Vers 10. Nach dem Mord des Abel sagt Gott Folgendes. Gott aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Ihr Lieben, die Stimme eines jeden ermordeten Babys schreit zu Gott von der Erde. Hier ist eine Statistik. Seit 1973, seitdem also die Abtreibung legalisiert worden ist in den Vereinigten Staaten, wurden in den Vereinigten Staaten insgesamt 63.500.000 Babys umgebracht. Allein in den Vereinigten Staaten. Allein in den Vereinigten. 63 Millionen. Das Blut der Ungeborenen schreit zu Gott. Ihr Lieben, denken wir immer noch, dass die Gerichte in der Trübsal ungerecht, unangemessen sind für die Menschheit? Wir kommen zu der letzten Aussage, die wir heute betrachten wollen im Zusammenhang mit dem, was Gott im Besonderen für sich beansprucht. Jesaja 43, Vers 1. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So, Gott erhebt, das ist der sechste Punkt unserer heutigen Betrachtung, Gott erhebt Eigentumsanspruch über seine Menschen. Das, was für Israel richtig ist, ist genauso richtig für uns als Menschen, die durch Jesus Christus zu Gott, dem Vater, gehören. Gott schaut euch an, wenn ihr um die Vergebung eurer Sünden wisst, wenn ihr euer Leben Jesus Christus anvertraut habt. Gott schaut euch an und sagt zu euch und zu mir, du gehörst mir. Denke ich mir das aus? Das ist, was das Wort sagt. Gott beansprucht es für sich, dass wir zu ihm gehören. Er sagt, du bist mein. Du bist mein. Jakobus 1, Vers 18. Das ist die neutestamentliche Stelle, die ich zitieren möchte. Einmal aus der Luther-Übersetzung und dann zitiere ich aus einer englischen Übersetzung. Sehr, sehr schön hat die New Living-Übersetzung das weitergegeben. Zunächst einmal in Deutsch, er hat uns gezeugt nach seinem Willen. Er hat uns gezeugt nach seinem Willen, Wiedergeburt, durch das Wort der Wahrheit, auf das wir, das sind die Wiedergeborenen, wären Erstlinge seiner Kreaturen. Jetzt die New Living Übersetzung. He chose to give birth to us by giving us his true word. And we, out of all creation, became his prized possession. Wir sind sein wertvoller Besitz. Stellt euch das mal vor. Was ein Vorrecht das ist. Gibt es noch etwas Schöneres, als zu Gott zu gehören? Der auf uns schaut und sagt, hey, ihr gehört mir. Und das ist es, wie ich unsere Betrachtung heute Morgen schließen will. Mit dieser gewaltigen Zusage Gottes an uns als Kinder Gottes. Wir gehören zu Gott, weil wir unser Leben Jesus Christus in Buße anvertraut haben. Dann sind wir Gottes wertvoller Besitz. Wenn wir es noch nicht getan haben, heute ist noch die Gelegenheit, es zu tun. Und ich möchte euch herausfordern, ich kann nicht in euer Herz schauen, ich weiß nicht, ob ihr je diese Entscheidung für Jesus Christus getan habt. Aber ihr könnt es heute machen. Ihr braucht mich dazu nicht, ihr braucht niemanden. Einfach in der Stille, irgendwo in einem Zimmer in eurem Haus, ihr kniet nieder, ihr bekennt eure Sünde zu Jesus Christus, ihr nehmt Jesus Christus als euren Heiland und Herrn an und dann geschieht etwas, was wir mit unserem Verstand nicht erklären können, was die Wiedergeburt aber als, was die Bibel aber als Wiedergeburt bezeichnet. Ja? Wir sind Gottes wertvoller Besitz, wenn wir durch Jesus Christus diesen Gott als unseren uns liebenden Vater kennen. Und ihr Lieben, mit diesem Zuspruch will ich unsere Predigt, will ich unsere Betrachtung abschließen. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen, heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das gewaltige Vorrecht, zu dir zu gehören durch Jesus Christus. Als Menschen, die dein sind, über die du selbst diesen Ausspruch machst, du gehörst zu mir, dürfen wir in der Gegenwart leben. Und diese Gewissheit, dass wir dein sind und dass niemand uns aus deiner Hand reißen kann, die gibt uns Zuversicht, die gibt uns Mut für heute, für den Alltag überhaupt. Wir danken dir für dieses gewaltige Vorrecht, für diese gewaltige Gnade, zu dir zu gehören. Und dass solche, die erlöst sind, die eine wunderbare Hoffnung haben, wollen wir zu deiner Ehre auch in dieser Zeitlichkeit leben, bis unser Heiland Jesus Christus für uns kommt. Schenk uns deine Gnade dazu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben,